Ich habe mich damals dafür entschieden, meinen Weg zu gehen und das zu tun, was ich will, mit allen Höhen und Tiefen. Auch wenn ich manchmal mich geärgert habe dafür, aber das war wichtig und war Schule. Und dann wiederum war das viele Jahre später so ein Testen, wo stehe ich im Leben als Künstler. So. Irgendwann hat trotzdem so den Engel und den Teufel. Und der Teufel ist immer derjenige, der sagt, das muss irgendwie cool sein, weil du musst so sein wie deine Heroes und du musst irgendwie begeistern. Du musst dieser leidenschaftliche, leidende Künstler sein und dieses Mysterium dich herumbauen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal damit aufgehört und seitdem geht es mir unfassbar gut.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3 Fragen von Elvis. Es ist jetzt 2 Jahre her, dass mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis eines Morgens einfach so 3 Fragen auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es letztlich nicht um eine abschließende Beantwortung dieser Fragen geht, sondern um den Impuls, die Automatismen, Algorithmen und Muster zu hinterfragen, die sich über die Jahre so klammheimlich in mein Leben geschlichen haben. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? Darüber spreche ich in diesem Podcast seit einigen Monaten mit inspirierenden Menschen, die auf dem Weg sind. Ihr Wie und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich persönlich und beruflich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Mein heutiger Gast ist noch keine 40 Jahre alt und doch blickt er schon auf eine fast 25-jährige Karriere im Showgeschäft zurück. In München der 90er Jahre wurde er quasi auf der Straße entdeckt, zu einem weltweit erfolgreichen Teenie-Star und erlebte sowohl als Musiker als auch als Mensch bewegte Jahre auf und neben der Bühne. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über den Menschen Gil Oferim. Einige Stationen seiner Karriere zwischen Euphorie und Selbstzweifeln, über das Finden der eigenen Mitte und Projektionen von außen. Und natürlich über sein sehr persönliches aktuelles Album Alles auf Hoffnung und sein im Juni erscheinendes autobiografisches Buch Freiheit in mir, das ihr über den Link in den Shownotes vorbestellen könnt. Hallo lieber Gil.
Hallo Jan.
Du bist in München, oder?
Ja, ich bin in München. Ich bin in meinem Wohnzimmer sozusagen.
Münster, München. Ich finde das so herrlich. Wir haben uns früher immer so viel Gedanken darüber gemacht, dass man irgendwelche Videosachen machen musste. Und dieses Videothema ist quasi, wir können hier völlig unfrisiert und völlig easy in unserem Umfeld sitzen, müssen uns keine Gedanken darüber machen, weil wir nur Audio sind. Wie geil ist das?
Das ist super.
In Zeiten, wo alles visuell ist, ist ein Podcast nur Audio und es macht Spaß.
Es ist sehr einfach so. Es ist einfach, es ist easy und ich habe festgestellt, Podcast ist irgendwie total en vogue und alle hören gerade Podcast.
Ja. Hörst du viele Podcasts?
Ja, es geht so. Also ich bin gerade in 2020 sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen, wenn ich mal arbeiten durfte. So. Und irgendwann hast du halt deine ganzen Playlists durchgehört und deine Lieblingssongs und die kennst du dann auswendig und dann möchtest du was anderes. Und dann ist bei mir so fest und flauschig. Ich glaube, das ist dir mit Sicherheit ein Begriff. Ja. Irgendwie Böhmermann und
Na,
Schulz.
Klar.
Das ist Wahnsinn. Das ist sensationell.
Ja, ja.
Und deswegen Podcast-Fan, ja.
Aber sag mal, Gil, es ist Freitag, Mittag. Wir haben eine Woche geschafft. Wie sah deine Woche bisher aus? So?
Rock'n'Roll. Du,
ich brauche mehr Details.
Du brauchst mehr Details? Dann sag ich nur ein paar Begriffe. Vater, zwei kleine Kids, alleine, der wahre Rock'n'Roll. Vergesst die Tour, vergesst Backstage, es ist eh alles nicht so spannend, wird irgendwie alles nur so lauwarm gekocht. Aber das ist der wahre Rock'n'Roll. Und das ist geil, ich liebe es. Aber so, das ist deswegen auch so mein Freitag gewesen. Und wie du siehst, ich habe noch irgendwie klatschnasse Haare. Ich hatte jetzt gerade so eine kurze Zeitspanne zwischen Kids, weil unser Tag beginnt um 5:30. Fertig machen, frühstücken, Zeugs, Kindergarten, dann zurückfahren, dann Briefe machen, dann telefonieren. Dann hatte ich so eine halbe Stunde Kurzzeit, mal so ein bisschen Sport zu machen. Und dann zack, ab in die Dusche. Und genau, deswegen der wahre Rock'n'Roll.
Was machst du im Moment für einen Sport so?
Du, mache meinen Yoga.
Oder?
Ja, irgendwie so diese ganzen seltsamen oder anders. Diese ganzen Fitnesscenter oder Muckibuden sind ja alle zu und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hat irgendwie viel vor und sagt so, in diesem Jahr greife ich es an, mach und tu und Und dann bist du angemeldet in so einem Fitnesscenter und zahlst dich dumm und dämlich. Das ist so wie diese Idiotensteuer. Du gehst nicht hin und zahlst und jeden Monat so da ist die Kohle weg. Und deswegen,
Ich weiß so gut, was du meinst.
Genau. Und deswegen, ich mache das so zu Hause. So eine Mischung aus ein bisschen Yoga. Ich habe mir jetzt ich bin ja auch so ein Face-ID-Opfer. Kennst du das? Wo dir online so Sachen angeboten werden. Kauf das, dann wirst du irgendwie sportlich und tust du gleichzeitig noch mit so einem mega tollen Video unterlegt. Und dann ein Klick entfernt und das gehört dir. Und dann drückst du drauf auf Kaufen, dann Face-ID ist schon offen, Kaufen, dann gehört es dir. Und jetzt habe ich so eine Stange an meinem Schlafzimmer und ziehe mich da hoch wie so ein Idiot. Und das ist so mein Sport.
Finde ich aber gut. Ja. Also ich finde das ja, ich sehe immer, da wo ich immer spazieren gehe oder joggen gehe, ist auch so ein Trimbichfahrt jetzt neu. Und ich sehe da immer so einen Typen, der sich wirklich in allen erdenklichen Positionen an so einer Stange hochzieht und denke mir, okay, das ist halt, früher hieß das Klimmzug. Ich weiß, wahrscheinlich heißt das heute anders. Das ist also Rücken und vorne und so. Und ich denke mir, alter Schwede, einen würde ich schaffen. Und du bist natürlich, ja gut, das reden wir ja über eine ganz andere Welt. Aber Yoga wäre nämlich total meine Frage gewesen.
Ja.
Ich weiß ja, dass du große Affinität dazu hast und es ist ja immer, Yoga, Meditation ist so dieses Thema, halte ich das durch, bleibe ich dran, wenn ich dran bleibe, ist alles gut, wenn ich nicht dran bleibe, ärgere ich mich über mich selber, geht dir das auch so?
Klar, sicher, es gibt Phasen im Leben, irgendwie, es gibt eine Zeit, da habe ich Yoga wirklich sehr viel praktiziert, fast jeden Tag und dann gab es Phasen, da habe ich es sein lassen und ärgerte mich, wie du sagst, sehr drüber, weil im Endeffekt ist es so, es tut dir gut. Es ist jetzt so, das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen Bewusstseinspflege oder ich tue mir etwas Gutes oder ich bin irgendwie etwas vielleicht, jetzt ohne irgendwelche Yogis zu beleidigen, zu weit rausgeschwommen und jetzt bin ich erleuchtet und was, das ist alles Blödsinn. Also für mich persönlich, für andere mag es funktionieren. Ich mag das einfach irgendwie so in einem Raum, auch wenn das jetzt gerade schwierig ist, aber da ist so eine gewisse Energie, das ist auch jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, spirituell oder esoterisch, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist nicht unwichtig, wenn ein Reissack in China umfällt, sondern das sind Schwingungen, da passiert was. Und genauso ist es in einem Raum mit ganz vielen Yogis. Das gibt dir irgendwie Energie. Aber selbst wenn du es alleine machst, die Kunst am Yoga ist ja gleichmäßig zu atmen über einen längeren Zeitraum. Und dann dich dazu zu bewegen. Der Sinn von Yoga ist nicht, dich zu verbiegen wie eine Brezel. Und dann kannst du das total geil. So in irgendwelchen komischen Hund- und Katzenposen oder der freifliegende Furz. Und dann, das ist alles Blödsinn. Aber ja.
Den machst du mal vor.
Genau. Den freifliegenden Furz, ja, genau. Für alle Hörer da draußen. Nee, genau. Aber es ist wahr. Also ab und zu gibt es so in einer Yoga-Session, gibt es ab und zu mal so einen schleichenden Furz von irgendjemandem und das ist keiner gewesen. Es passiert einfach, weißt du, du spannst dich an und dann kommt es irgendwie so aus dem Off irgendwo. Ja, ja. Aber ich kann es nur empfehlen, ganz ehrlich, es holt dich ab und gerade für uns Künstler, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auf Tour oder unterwegs, Songwriting-Sessions oder diese ganzen so wichtigen Meetings mit Plattenfirmen in einer großen Stadt namens Berlin, da ist man dann doch aufgeregt. Und Yoga holt dich so ein bisschen runter. Es ist, manche nennen es autogenes Training, manche, was auch immer. Es ist einfach easy. Was machst du denn, mein Lieber? Ich weiß, du bist ja ein begeisterter, leidenschaftlicher Jogger. Ich bin ja fast neidisch, weil meine Knie das nicht zulassen. Aber du postest ja immer so, und ich weiß ja, ich weiß, wo du wohnst. Ja, so in der Vergangenheit schon.
Also ich weiß, dass wir hier zu Hause bei uns, weil du ja, es war schon viel zu lange her, aber du warst ja hier schon mal zu Besuch und wir haben hier sehr, sehr schöne musikalische und auch sehr meditative Tage gehabt. Sind wir sogar zusammen gejoggt, das weiß ich. Aber ja, ich gehe laufen, aber es ist am Ende des Tages eigentlich vor allen Dingen auch dieses Meditative, was ich mehr davon verspreche und was ich auch definitiv abrufen kann. Also es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt zu sagen, ich bleibe fit, mein Herz-Kreislauf-System und vielleicht kann ich auch mit besserem Gewissen eine schöne Portion Pasta am Mittag essen, wenn ich morgens gelaufen bin. Ich weiß es nicht. Das sind alles schöne Nebeneffekte, aber dieses komplett bei sich sein und dieses, dass sich Gedanken ordnen. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Hast du es aber sofort irgendwie, wenn du dir irgendwie die Sneaker anziehst und losläufst? Oder ist es so wie bei mir, so 28 Minuten ist irgendwie so ein bisschen Kampf, dann fangen die Knie an, weh zu tun. Aber irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo du so drüber bist und dann läufst du einfach nur und du denkst nicht mehr. Du bist einfach. Bei dir auch.
Also ich schäme mich nicht mehr dafür, viel zwischendurch zu gehen, weil ich merke, dass der Effekt, dieses das Gedankenfließen, dass ich Dinge im Kopf strukturieren kann oder sich vielleicht sogar von selber strukturieren, die mich sonst echt verwirren, so. Also To-Do-Listen, Dinge, die man wieder vergessen hat, ja. Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich sie vorgestellt hat, Hoffnungen, die vielleicht sich so ein bisschen Luft auflösen. All diese Dinge relativieren sich sehr stark, tun sie aber auch, wenn ich durch den Wald gehe. Das heißt, ich bin vorher ein bisschen gelaufen. Also dieser sportliche Aspekt im Sinne von, boah, da habe ich jetzt echt durchgezogen und ich gucke mal eben kurz auf meinen Kalorienverbrauch. Ja. Das habe ich eigentlich nicht. Und dementsprechend setzt das eigentlich auch dieses Gefühl schon relativ früh ein und nicht erst Runners High nach 40 Minuten oder nach wann auch immer.
Ja, bei mir leider schon, ja.
Ja, und das ist etwas, ich habe letztens ein ganz schönes Interview, so auch ein Podcast gesehen mit Jon Kabat-Zinn, der dann gefragt wurde, haben Sie denn auch heute schon meditiert? Weil ich meine, wer, wenn nicht er? Und er sagt, ja, irgendwann ist halt so das ganze Leben so ein bisschen Meditation. Das heißt, alles, was du tust, wenn du es in dieser Achtsamkeit tust, hat es diesen meditativen Charakter, der dich einfach zentriert so und balanciert. Und ich glaube, es hat viel Lifestyle und oder es ist ein großer Lifestyle-Aspekt in den letzten Jahren, aber nicht erst durch das letzte Jahr, ist, glaube ich, der zum einen Boom, aber auch Bedarf an Meditations-App und Apps und all diesen Dingen, was du eben auch gerade sagtest, natürlich berechtigterweise und völlig verständlicherweise so durch die Decke gegangen.
Ja, zum Glück. Also ich finde es gut, dass es angeboten wurde. So. Es gibt irgendwie, ja. Also eins habe ich gelernt in meinem Leben, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt uns in allen Größen, Farben, Erleuchtungen und Psychosen und alles, was dazwischen ist. Und für den, der es mag, wie man in Bayern sagt, ist es das Höchste. Von daher, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es gibt so eine andere App, wo sich so alle unterhalten, jetzt ohne großartig Werbung zu machen, aber die Nummer habe ich nicht ganz so gepackt. Das war mir irgendwie zu viel. Aber ansonsten, ich bin echt...
Ist das die App, die ich direkt wieder gelöscht habe?
Ja, genau, ja. genau die, wo man auch nur per Einladung rein konnte. Und genau. Also die ganzen Typen, die du auf Twitter versuchst zu ignorieren, sind dann alle dort. Alle sind genau da drin. Und ja.
Aber gut, dass du es sagst. Ich habe das wirklich, also dieser Moment, das dann kurz runtergeladen zu haben, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich ja wieder alles so... Nee, da muss ich jetzt ja voll reingehen. Nee, passt gerade nicht. Und erstaunlicherweise, obwohl es so präsent war in den Tagen, ich habe es, bis wir jetzt drüber gesprochen haben, habe ich es vergessen.
Und weißt
also
du was?
Es kann so wichtig oder so essentiell dann doch nicht gewesen.
Und du lebst immer noch. Und du bist immer noch hip.
Das...
Doch, das komm, hör auf. Nein. Also komm,
das lass ich einfach mal so stehen.
Das kannst du stehen lassen, weil für mich bist du einer der krassesten Songwriter-Motherfucker da draußen, die es gibt. So. Ich weiß, das magst du nicht gerne. So Komplimente, das ist immer so ein bisschen ähnlich.
Ich mag schon, aber doch jetzt nicht vor allen Leuten.
Man kann es ja nicht zugeben. Man darf es doch nicht zugeben.
Ach, wie schön. Ey, okay. Ich muss mal ganz kurz, also... Es ist so, es ist ja immer irgendwie schwierig, wenn man sich kennt und vielleicht auch so auf privater Ebene sich freut, dass man mal endlich mal wieder ein bisschen Zeit hat zu schnacken und dann auch noch einen Podcast aufnimmt, dann muss man natürlich so ein bisschen selektieren. So, und ich möchte vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen ganz kurz erklären, wann ich dich zum ersten Mal ganz bewusst persönlich wahrgenommen habe. Kann ich so sagen?
Ja, bitte.
Es war bei, ich habe damals dort gearbeitet als Sidecoach bei The Voice of Germany.
Ja.
Sehe dich auf der Bühne und du bist halt sehr bei dir. Du hast natürlich so du beherrschst die große Geste, warst aber auch durchaus in dich gekehrt. Ich habe gedacht so, oh, der Typ, das ist so einer, den möchte man Sachen fragen. So, erzähl doch mal, wie ist das jetzt gerade? Wie war das damals? Also ich, ein Freund von mir nennt das immer, der hat so ein Geheimnis. Aber jetzt nicht so ein Geheimnis im Sinne von der verschweigt uns irgendwas, sondern das ist einfach so, da möchte man einfach gerne mal... ja, mit dem möchte man mal quatschen. Und das tun wir jetzt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, backstage bin ich dann irgendwann zu dir gegangen. Und ich merkte so, dieser Künstlertyp Gil ist gerade hier in einer Konkurrenzsituation. Und ich habe mich gefragt, passt das eigentlich zu dem? Du hast damals für mich so ausgestrahlt, ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Das mache ich auch schon ganz schön lange. Aber wie hast du dich in dieser Konkurrenzsituation gefühlt? Oder generell, ist das, wie, was macht sowas mit dir?
Oh Gott, so viele Komplimente auf einmal. Irgendwie, Alter, krass, da muss ich ausholen und sagen, ich habe dich wahrgenommen als der Profi-Coach, weil es gibt ja die vor der Kamera und es gibt dann die Profis, die hinter der Kamera die ganze Arbeit machen. Und das warst du in diesem einen Team. Und ich habe mir irgendwann später gedacht, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Weil ich weiß halt, bei The Boss House wäre es halt irgendwie so irgendwie unser Vibe gewesen, Rockmusik und alles. Und ich bin halt dann in ein anderes Team gegangen, wo irgendwie andere Sachen wichtig waren. Und ich werde nie vergessen, ich habe einen Song gesungen und ich kannte dich natürlich. Und ich werde nie vergessen, wie du warst ja im Dauerstress. Im Dauerstress. Das weiß kein Mensch
da
draußen.
Ja, es ist ja schon viel los da. Ne? Ja,
genau. Was heißt viel los? Du musst die ganzen Künstler irgendwie in den jeweiligen Teams, mit denen bist du im Austausch. Du musst die Songs checken, die Tonart. Dann haben die alle nochmal irgendwie Pipi in der Buchse und wissen nicht, sollen sie das singen oder nicht. Das heißt, du bist auch so ein Stück weit Psychologe. Und ich werde nie vergessen, wie du Backstage da rumgelaufen bist mit da deinem Handy und dort einem Laptop. Und ich habe gerade, was habe ich gemacht? Ich habe einen mir persönlichen All-Time-Favorite-Song gesungen, Iris von den Goo Goo Dolls.
Ja, großartig.
Und ich werde nie vergessen, wie du dein Handy und dein Laptop kurz auf die Seite gelegt hast und zu mir kamst und mich angeschaut hast und gesagt hast, krasse Nummer, schwere Nummer, gut gemacht. Und das hat mir so viel bedeutet, ohne Scheiß, Jan. Das hat mir so viel bedeutet,
das
so, weil,
das weißt du, jetzt so,
im Fernsehen kennst du ja, oder?
Ich war richtig berührt.
Nee, also ich fand's nee, pass auf. Aber das war authentisch. Ich hasse dieses Wort. Aber das war echt. Weil alle anderen immer, das kennst du in dieser Branche. Ja, ist geil, ist geil, ist geil, super, ist geil. Das hast du toll gemacht. Hey, du bist mega, du bist super, du bist toll. Mhm. Und das war nicht. Das war bei dir einfach so on point. Wenig, aber so auf den Punkt. Und das hat mir was bedeutet. Das war für mich ziemlich cool. Und, um deine Frage zu beantworten, ich hatte, um ein bisschen auszuholen, ich wurde angerufen von einer sehr reizenden Dame in 2000, wann war The Voice zum ersten Mal? 2011, oder? Ich glaube, da ging es los.
11, genau.
Genau. Mhm. Und da rief sie mich an und ich habe gerade damals eine Band gestartet, die hieß 8. Und für die habe ich irgendwie, da bin ich all in gegangen. Ich wollte künstlerische Freiheit, ich wollte nicht irgendwie den kommerziellen Weg gehen, habe irgendwie wahnsinnig viel Geld investiert in ein eigenes Label, in eine GmbH, wir haben so was für ein Wahnsinn, eine GmbH gegründet und haben alles selber gemacht. Mit der Prämisse, das machen zu können, was wir wollen. Das heißt, nicht zu einem Major-Label gehen, vorausgesetzt, die wollen es überhaupt haben. Das ist ja nicht irgendwie selbstverständlich. So, und dann kam dieser Anruf von der reizenden Dame, die sagt, hey, neues Format und total geil. Kannst du dir vorstellen, mitzumachen? Ich schicke dir einen Trailer. Ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, okay, cool, krass. Aber, Castingshow. Und zu dem Zeitpunkt gab es nur eine bekannte Castingshow bei einem anderen Sender, wo hauptsächlich die Leute irgendwie so ein bisschen runtergeputzt werden. Und dann dachte ich mir so, weiß ich nicht, kann ich nicht. Und dann sagte ich noch so, und ich weiß nicht, also wer bin ich, dass ich mich da auf so einen Jurystuhl setze und dann irgendwie über andere Talente urteile. Und dann fing sie das Stottern an und sagt so, nee, Herr Ofarim, nicht als Juror, sondern als Kandidat.
Okay.
Und da gebe ich ganz ehrlich zu, so zu der Zeit war ich musikalisch oder irgendwie marktwertmäßig total in der Kreisliga, aber war irgendwie trotzdem komischerweise irgendwie so ein bisschen verletzt im Stolz und dachte mir, wie als Kandidat? Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, ich glaube, das wird nichts und habe dann aufgelegt. Und
interessant.
Ja, wirklich, ist echt wahr. Und ich schäme mich auch nicht dafür, aber es war halt schwierig. Und nochmal gleichzeitig, zu der Zeit wusste keiner, wie krass dieses Format The Voice sein kann. So, da ging es dann um die Stimmen und nicht um die Story, dass die Schwester von der Cousine, der Nachbarin aus dem Nachbarort, eine Katze auf dem Dach hat, die nicht runterkommt und deswegen ist es so schwierig. Und dann kommt aus dem Off so traurige Geigenmusik, sondern es geht echt um Stimmen. So.
Yeah.
Und lange Rede, kurzer Sinn, die Sendung hat angefangen, war Hammer, wie du selber weißt. Und dann dachte ich mir, vielleicht war das ein Fehler. Und ganz ehrlich, es war ein Fehler. Aber die haben Gott sei Dank ja drauf wieder angerufen und das habe ich dann gemacht. Aber es war schwierig, doch. Weil ich finde, es gibt keinen Konkurrenzkampf. Ich komme auch aus dem Sport. Ich wollte Tennisprofi werden. Und da ist es okay, solange so ein Tennisspiel läuft. Da sind wir Konkurrenten, Feinde, was auch immer. Aber in der Musik, das ist alles so subjektiv. Da kann man nicht sagen, du bist mein Konkurrent und ich kämpfe gegen dich. Weil jeder ist verschieden. Jeder schwingt anders, jeder Künstler ist anders. Selbst zwei Gitarristen, die das Gleiche spielen, klingen anders, wie du weißt. Und
total.
Ich habe es aber trotzdem gemacht und ich bereue es überhaupt nicht. Es war eine mega Erfahrung und Ja, ich auf der einen Seite wusste ich, was ich tue, auf der anderen Seite wusste ich es nicht. Und waren intensive Monate so. Ja.
Mhm. Ja. Also ich komme genau deshalb so ein bisschen darauf, weil eine der Fragen von Elvis ist ja so, was kannst du gut? So, und das hat mich immer so ein bisschen beschäftigt, wenn ich von mir selber sage, da bin ich echt gut drin, so. Das kann ich echt gut. Ey, darf man das überhaupt sagen? Oder ist das so ein Ego-Ding? Oder hat es nicht wirklich, was machst du gerne, was kannst du gut? Was machst du gerne, ist das eher so Leidenschaft und das kannst du gut, sind eher Skills, oder funktioniert das nicht beides so sowieso nur im Zusammenspiel? War das insofern für dich, da mitzumachen beispielsweise, dann eher, war das eine Unterbrechung in dieser Acht-Welt, in dieser Gil-Ofarim-Acht-Welt, oder hat das auch zusammengespielt für dich?
Beides. Auf der einen Seite war ich neugierig, das sage ich ganz ehrlich. Ich war neugierig, wo stehe ich im Leben? Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie auch privat und beruflich völlig am Arsch. Ja? Ich habe 2001 habe ich meinen damaligen Plattenvertrag nicht verlängert mit einem großen Major-Label. Das lief alles noch unter diesem sogenannten Teenie-Star Gil. Und was viele nicht wussten, damals gab es dieses Social Media noch nicht so wie heute. Weißt du, heute, wenn du theoretisch auf dem Mond irgendwie einen Song schreibst, dann weiß es die ganze Welt. Aber damals war es so, ich habe in Asien viel Platten verkauft und war jahrelang dort. Und das hat hier keine Sau mitbekommen. Und das heißt, ich konnte weder den Kontakt zu den Fans pflegen, noch irgendwas anderes. Und dann, weißt du, auch bei den Teenies ist es so, was heute cool ist, ist morgen wieder total out. Und irgendwann geht so eine Teenie-Karriere auch so langsam vorbei. Und ich habe mich damals dafür entschieden, meinen Weg zu gehen und das zu tun, was ich will, mit allen Höhen und Tiefen. Auch wenn ich manchmal mich geärgert habe dafür, aber das war wichtig und war Schule. Und dann wiederum war das viele Jahre später so ein Testen, wo stehe ich im Leben als Künstler so. Und das war der Punkt. Aber es gibt so viele andere Momente, wo man, genau wo du sagst, wo bin ich, was kann ich richtig gut. Ich weiß es nicht. Ich habe eins gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe keine Ahnung.
Und bist fein damit.
Ich bin okay damit. Schau mal, also was jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen oder ZuhörerInnen, wie man heute sagt, nicht wissen, wir zwei kennen uns nicht nur durch The Voice, sondern auch durch eine Songwriting-Session, die wir gehabt haben in Düsseldorf mal. Und dann haben wir auch zusammen noch geschrieben bei dir in Münster, in deinem Studio, in der Backstube. Und ich werde es nie vergessen, da kommen so zwei vom Sternzeichen Löwen, prallen so aufeinander und beide so unsicher ersitken get. Also, weißt du, irgendwie nach außen auf das eine, aber wenn es um die eigenen Sachen geht, total unsicher. Und ich werde nie vergessen, so, ich wusste nicht, was ich da tat und du überhäufst mich mit Komplimenten und ich kam damit überhaupt nicht klar. Genauso, wenn du gespielt hast und du hast mir diese ganzen anderen Aspekte vom Gitarrespielen beigebracht, diese Open Tunings, mit denen ich heute jetzt schreibe, hast du mir beigebracht und du hattest Gesangsmelodien, die überhaupt nicht in meinem Universum waren. Und ich die ganze Zeit, Jan, du bist so krass. Und du so, ja, hör auf, ich weiß nicht. Und du hast vorher vergessen, wir gingen joggen, aber du hast auch die Weißwein-Sessions vergessen. Aber es ist...
Da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Ja.
Nee, ich war einfach ganz ehrlich, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich absolut keine Ahnung hatte und fertig war. Und irgendwie auch bei dir zu Hause damals in Münster oder auch mit deinem, wenn man es nennen darf, deinem guten Kumpel und Nachbar, der mir auch so in ein paar wenigen Sätzen so eine Scheitel gezogen hat und die Eier mit Stahlwolle poliert hat. Und ich dachte mir so...
Grüße an Marc.
Ja. Ganz liebe Grüße an Marc.
Genau.
Und das war so. Und ich gebe auch ehrlich gesagt damit an, dass ich dir in den Arsch getreten habe damals. Und die Geschichte kannst du jetzt erzählen, bitte.
Aber sowas von, es ist so herrlich. Ich glaube, wir waren damals, wir haben echt super intensive Tage verbracht.
Oh ja.
Wir haben uns, glaube ich, einfach da im Grunde sind wir davon ausgegangen, der andere merkt schon, was bei mir gerade los ist. Und so, wir haben bestimmte Sachen ausgesprochen und wir waren wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Einfach wirklich zu sagen so, okay, wie viel ist mir das Außen wichtig? Wie will ich wahrgenommen werden? Wie viel brauche ich von außen, um meine Unsicherheit vielleicht auch so ein bisschen zu kaschieren?
Sehr gut,
um so ein bisschen wieder so in meine Comfortzone zu kommen? Oder wie wichtig ist es mir eigentlich, mich damit zu konfrontieren, dass ich ganz auf mich alleine gestellt bin, um wirklich endlich mal wieder rauszufinden, was will ich, wo komme ich her, warum habe ich das mal angefangen, was kann ich gut, was mache ich gerne, was finde ich cool und wie bleibe ich handlungsfähig in einer Zeit, wo vielleicht nicht die ganze Zeit jemand irgendwie anklopft und sagt, na, ich wollte dich die ganze Zeit schon anrufen. Und diese Phasen kenne ich eben auch. Und ich meine, ich glaube, wenn jemand die kennt, dann du, weil du in deinem zarten jetzigen Alter einfach schon so viele Jahre dabei bist und es einfach, glaube ich, weißt, was es heißt, wenn die Schulterklopfer und die ja, diese massiven Schulterklopfer auf einmal andere Dinge zu tun haben und die auch nicht nur indirekt zu verstehen geben. Naja, sieh erstmal zu, wo du so, wie du dich so aufstellst, dann können wir nochmal sprechen. Wir waren in einer ähnlichen Situation und das war, glaube ich, war ganz, ich glaube, das war ganz entscheidend. Und ja, umso schöner, dass wir mal wieder. Dass wir das hier jetzt unter Zeugen besprechen.
Unter Zeugen. Das ist
verrückt.
Unter Zeugen. Vor allem, wir sind noch so unfassbar ähnlich, wir zwei. Wir kommen irgendwie aus einer Zeit, wo wir sind aufgewachsen mit diesen ganzen großartigen Künstlern, wo man bis heute noch irgendwie so dieses Heroische, irgendwie man stellt sie auf so ein Podest, das sind unsere Megastars. Und gefühlt gibt es ja heute keine mehr, weil heute ist ja alles so kurzlebig und schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann es nicht ablegen. Man hat trotzdem so den Engel und den Teufel. Und der Teufel ist immer derjenige, der sagt, das muss irgendwie cool sein, weil du musst so sein wie deine Heroes und du musst irgendwie begeistern. Du musst dieser leidenschaftliche, leidende Künstler sein und dieses Mysterium dich herumbauen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal damit aufgehört und seitdem geht es mir unfassbar gut. Und schreibe, egal was rauskommt. Und wenn es irgendwie auch ein Happy Song ist, ich muss nicht jedem gefallen. Ich muss nicht irgendwas entsprechen, was ich vielleicht gar nicht bin. Und ich habe da mir neulich überlegt, sei weniger Kurt Cobain und sei mehr Dave Grohl. Warum sage ich das?
Richtig gutes.
Warum sage ich das? Kurt Cobain ist ja für uns alle so der Hero der Generation X. Mhm. Und abgesehen davon, dass er das nicht sein wollte, sondern er war einfach so und hatte seine Laster und seine Probleme. Es gibt aber dieses total sexy Mysterium um ihn herum und diesen Forever Young und Club 27 und bla bla bla. Der hatte aber echt Probleme gehabt und trotzdem sagen, alles ist cool. Und dann gibt's aber Dave Grohl, der war damals auch mit dabei und den gibt's heute immer noch. Und Dave Grohl ist aber einer, der liebt das Leben, der bejaht ist, der feiert ist und dem ist scheißegal, was die anderen Leute von ihm denken. Und wenn er irgendwie in ein Alter kommt, wo er eine Brille trägt im Interview, so wie ich jetzt gerade, ist es scheißegal. Und wenn er irgendwie Blödsinn macht, er muss nicht cool rüberkommen, sondern er ist einfach der er ist und er ist gut genau so, wie er ist. Und das versuche ich zu leben, was mir nicht immer gelingt, aber das hat mir auch so ein Stück weit geholfen.
Ist ganz interessant, also du sagtest es jetzt ja mehrfach, dieses cool gefunden werden wollen.
Dazugehören wollen, akzeptiert werden, authentisch sein.
Ich kenne das so gut.
Die Credibility und irgendwie Straße sein und irgendwie Bullshit.
Aber darf ich mal ganz kurz zurückgehen? Ich meine, du bist quasi, das wollte ich dich auch immer schon mal fragen, aber es würde zu weit führen jetzt. Du bist entdeckt worden, auf der Straße mehr oder weniger, also damals, ne? Genau, für die Bravo Photo Love Story. Das weiß jeder, ich sag's jetzt trotzdem nochmal. Ja. So. Entdeckt werden auf der Straße gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute wirst du wahrscheinlich auf Social Media dann entdeckt oder so. Aber also das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man aus der Zeit kommt, wie das so war. Du hast vorher Tennis gespielt und wolltest Tennisprofi werden. Ich nehme jetzt mal an, dass du Andre Agassi ganz gut fandst.
Das war mein Hero.
Also,
mein
absoluter für alle Jüngeren unter euch, vielleicht mal kurz googeln, was der so, wie der so aussah, was der so gemacht hat. Genau. So. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass man das weiß. Ja. Für uns schon. So. Und gut, dann kommt die, ich sag's es einfach, die Teenie-Star-Karriere. Weil das war halt so damals dann so, mit allem, was dazugehört. Hat das bei dir so ein bisschen. Dieses hoffentlich finden mich auch die coolen Leute cool, das kenne ich nämlich sehr, sehr gut und hat mich sehr blockiert viele Jahre. Ist das etwas, was du kennst?
Absolut. Jan, wir sind uns so ähnlich.
Also, oder hat sich das vielleicht dadurch verstärkt oder hattest du das immer schon so ein bisschen?
Es hat sich dadurch verstärkt. Natürlich willst du irgendwie zu den coolen Kids gehören. Und weswegen fängst du auf dem Schulhof an zu rauchen? Nicht, weil du das große Bedürfnis hast, jetzt irgendwie Nikotin zu konsumieren, sondern du rauchst nur, weil es völlig bescheuert ist, aber cool ist. Und das war angesagt damals in den 90ern. Aber nein, bei mir war das so, ich habe mein Leben lang schon Musik gehört, wirklich von klein auf. Ich weiß auch ganz genau, bevor ich geradeaus richtig laufen konnte als kleiner Junge, wusste ich, wie ich die Nadel aufs Vinyl lege. Und meine Eltern hatten eine riesen Plattensammlung. Und bei uns gab es von Motown oder Otis Redding bis über Led Zeppelin und selbst so verrückte Sachen wie Can, das hat mein Papa produziert früher, gab es alles. Und ich habe dann aber als Teenie nach der Bravo Photo Love Story habe ich mit Songwritern, die ich kannte aus München, Round and Round aufgenommen. Und dann war das halt so, natürlich warst du halt dann so ein Teenie-Star. Gleichzeitig irgendwie so ein androgynes Ding, was so angesagt war zwischen irgendwie Mitte der 90er, Ende der 90er. Lange Haare, es gab in Amerika die Hanson, es gab Künstler wie die Kelly Family, es gab die Muffets, es gab Gil, es gab alles Mögliche. Und ich habe natürlich Sachen gehört wie Nirvana und Pearl Jam und Soundgarden und Alice in Chains. Aber ich frage dich, Jan, hättest du eine Single gemacht mit 14 und hättest so Musik gemacht in dieser Grunge-Ära, glaubst du, es hätte dir irgendjemand abgenommen?
Nee.
Nee, das wäre überhaupt nicht...
Ich hätte es gerne gemacht und ich habe tatsächlich auch mit 18 einen Plattenvertrag unterschrieben, ja. Bei Ariola damals.
Ich auch.
Als Sänger, da wäre ich quasi so ein bisschen, ja, Schlagersänger geworden. Das hat nicht geklappt, das hat irgendwie nicht funktioniert, ja. Das ist nicht rausgekommen, da wurde aber damals so relativ aufwendig produziert. Ich wollte natürlich was ganz anderes, habe aber gedacht, okay, ich muss das jetzt, hat mir jemand ein Angebot gemacht, so dass... Und so, das waren auch nette Leute, mit denen ich das produziert habe. Das war ganz wichtig so. Ja. Das waren auch Leute, von denen ich ganz viel gelernt habe. Aber es war nicht meine Musik. Aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt ja so ein bisschen tun. Das macht man am Anfang so, um dann irgendwann das zu machen, was man eigentlich machen will.
Weil du noch keine eigene musikalische Identität hattest? Oder? Also das heißt Schlager... Aber dann...
Weißt du, du bist natürlich so ein bisschen in einer Musikerwelt auch groß geworden. Ja. Also bei euch würde ich gerne gleich auch noch echt mal dir ein paar Fragen zu stellen, weil ich das unglaublich spannend finde. Also wirklich so, wenn zu Hause einfach die großen Heroes ein- und ausgehen, weil sie mit deinem Vater befreundet sind oder mit ihm arbeiten, was das so macht. Also wie gesagt, für dich war das, glaube ich, normaler, aber bei mir war das so ein Plattenvertrag zu unterschreiben, um dann auch sagen zu können, ich guck mal hier, das war für mich halt so ein Ticket. So. Und ich dachte, das braucht man erstmal, damit man sich Musiker nennen kann. Und dann hatte ich Abi und dann ging das irgendwie weiter. Aber ich hätte in dem Moment wirklich tatsächlich, war ich sehr flexibel. Also ich meine jetzt bei dir jetzt zum Beispiel, das war ja so Ende 90er, 98, 99 glaube ich. Ne?
97, ja.
97, ja. Also Hochzeit Boyband.
Ja.
So, ne? Das heißt, du hingst ja dann eigentlich wahrscheinlich mit den Backstreet Boys und NSYNC so Backstage bei diesen ganzen Riesendingern in der Westfalenhalle, ganz wieder The Dome, irgendwas.
Ja.
So, da hingst du halt da mit den Backstreet Boys und so ab, ne?
Ja.
Und wolltest aber eigentlich Kurt Cobain sein.
Richtig. Wahnsinn. Was für eine Zeit. Das könnte ein Buch sein. Also abgesehen davon, dass ich ein Buch geschrieben habe, das dieses Jahr rauskommt. Ja.
Gott sei Dank.
Wie könnte die Überschrift heißen? Wie könnte das Buch heißen? Backstage mit den Backstreet Boys, dabei wollte ich Kurt Cobain sein. Das könnte ein Kapitel sein. Ach, geil.
Ja, und gut so, dass es war. Aber ich meine, in dem Moment, klar, hättest du wahrscheinlich lieber mal eben schnell die Zeitmaschine angeschmissen oder so. Aber im Grunde hast du natürlich Erfahrungen sammeln können, die unbezahlbar sind.
Ja, ohne Ende. Aber um deine Frage zu beantworten vorher, ich hatte in der Schule ein paar Kumpels. Und ich meine, was heißt schon als 13-, 14-Jähriger Punk zu sein? Also ich glaube, vom Punk hast du keine Ahnung. Aber wir trugen alle irgendwie kaputte Jeans und Bandshirts und Doc Martens mit Stahlkappen. Und natürlich, wenn es keiner sieht, dann noch mit irgendwie so Schmirgelpapier vorne so abwetzen, damit die Kappe rauskommt. Dann alle Irokesen tragen und so. Und dann ging bei mir
die... Das ist schon fortgeschritten.
Oder? Das war schon sehr im Außen lebend, irgendwie, wie man wahrgenommen wird. Aber bei mir geht die Karriere los oder ging die Karriere los und ich habe das wirklich gefeiert. Also ich war immer der Junge mit der E-Gitarre und langen Haaren und rocken und machen und tun. Und Ja, aber meine Jungs halt, so die coolen Freunde, die haben sich dann halt abgewendet. Und dann kamen halt irgendwie so die ganzen Leute, die vorher dich nicht so cool fanden in der Schule. Plötzlich warst du total gefragt bei den Mädels. Und genau, kennst du noch diese Dinge aus den 90ern, so ein Tell Me, so ein Messenger? Da gab es so ein kleines Gerät, so ein Beeper. Nee, das war früher vor den Handys. Bevor die Handys kamen, da hatte jeder so ein Teil, das hieß Tell Me. Und da konnte man jemanden anbiepen.
Das kenne ich nicht.
Das ist wie so wie in der Klinik, weißt du, wenn der Oberarzt angebiept wird, dann klingelt das in dieser, genau sowas. Und plötzlich hatte ich ganz viele Telefonnummern. Aber im Endeffekt, ich fand es super und toll, aber habe gemerkt, wie so die Industrie und vor allem die Plattenfirma mich so in eine gewisse Richtung lenken, so auch textlich. Ich meine, ich habe meine Songs damals schon geschrieben, aber es wurde immer so verlangt, I love you, you love me, let's start a family Texte. Und das, weißt du, nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Und
heute würde man sagen, ey, das muss wirklich auch textlich komplett passen zum Alter, zu dem Ganzen. Was ist die Aussage? Damals hat man da ein bisschen mehr über, ja komm, Thema Liebe passt schon.
Ja, genau.
Und eben einfach so ein bisschen so das, also man war da ein bisschen großzügiger, glaube ich, was die Ausrichtung und die Positionierung angeht, oder?
Ja, total, weil es auch eine Industrie ist am Ende des Tages. Ja. Und das, da wurde mir mal schmerzlich erklärt von einer großartigen Dame in Los Angeles, weil ich meinte irgendwann mal in 2001, 2002, ich müsste jetzt nach Los Angeles ziehen und dort die große Karriere starten. Aber das ist ungefähr so, als würdest du mit einem Hamburger zu McDonald's gehen. Also da wartet keine Sau auf dich, weil da gibt's so viele. Aber ich hatte eine tolle Frau kennengelernt namens Stacy, die arbeitet in einer der größten Musikkanzleien oder Rechtsanwaltkanzleien für Musik. Und mit der habe ich mich oft getroffen und wir gingen essen und sie erklärte mir viele Dinge und brach mir das Herz regelmäßig, indem sie mir erklärte, so, diese Band ist gecastet, das ist alles nicht authentisch, diese Band ist gecastet. Und dann hat sie gesehen, wie ich so richtig traurig war. Und dann sagte sie mir, oh honey, come on. You should learn something. It's called the music business, not the music play. Und dann habe ich einiges kapiert in Bezug auf meine Vergangenheit. Und ich werde nie vergessen, als Tokyo Hotel rauskam, weil es war im Endeffekt das Ähnliche. Nur bei denen war es halt so, da ging es nicht um irgendwie Liebe, Liebe und ich bring dich in die Unendlichkeit, wenn du mir die Hand gibst. Und es war einfach mehr als das. Und das habe ich mir so ein bisschen gewünscht. Ich hätte gerne damals die Chance gehabt, sowas zu schreiben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lange her. Und ich habe Frieden gemacht damit. Ich habe vor vielen Jahren Frieden gemacht damit. Und ich spiele mittlerweile Round and Round, meine erste Single, wieder als Zugabe auf Konzerten heute. Und ich feiere es hart und bin dankbar für die Nummer.
Total. Aber lass uns noch mal ganz kurz, also München in den 90ern mit einem sehr prominenten Vater im Musikbusiness. Ja. Also nur wenn du magst.
Ja.
Wie ist denn das so? Ist man dann mit den anderen prominenten Kindern zusammen auf der Schule und fährt so in Urlaub gemeinsam? Und ist das dann so wie so eine Blase? Heute würde man sagen, ist das dann so eine Bubble, wo dann alle... Weil München ist doch... Ich stelle mir München immer so vor, weißt du, so... Na klar, Millionenstadt, aber dann irgendwo auch so dieses ganze Schauspielding. Es gibt ja so unglaublich gute Filme auch darüber. Rossini ist einer meiner Lieblingsfilme. So,
Rossini oder Kir Royal, ja.
Genau, Kir Royal und so. Wo ich immer das Gefühl hatte, alle, eigentlich ist das ein Dorf und alle kennen sich und hängen so zusammen ab. Und dann bist du halt, bist du schon irgendwie Promi-Schulkind.
So. Also, ich bin auf die jüdische Schule gegangen, da waren jetzt irgendwie keine anderen Promi-Kinder oder so, aber ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht in Urlaub geflogen mit irgendwelchen anderen Promis und deren Kinder. Das haben wir nicht gemacht. Okay. Aber wenn es halt irgendwelche Veranstaltungen gab und heute aus meiner Sicht als Papa, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich poste meine Kinder nicht im Internet, ich halte die da raus komplett und das will ich nicht. Es war damals eine andere Zeit. So, mein Papa hat mit uns schon viel unternommen und hat uns auf Veranstaltungen mitgenommen. Und wenn man halt zu etwas Besonderem ging, wie 1986 die allererste Michael Jackson Deutschland-Tournee zur Bad-Platte im Olympiastadion, wo ich erst 4 Jahre alt war und der Polizist überhaupt nicht zuhören wollte, was meine Eltern sagen, sondern so sich so runterbeugt und sagt, na, junger Mann, sag mal, wie alt bist denn du? Und ich lüge ihn knallhart ins Gesicht und sage, 6! So, dann bist du in der VIP-Area mit den anderen Kindern und andere Promi-Kids, aber ansonsten, nee. München ist vielleicht, wie man heute sagt, so eine Bubble, aber Ist es nicht irgendwie Berlin so? Also ich weiß nicht, ob es Berlin immer noch ist, aber es gab so eine Zeit, da sind alle Leute nach Berlin gezogen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war für mich so wie Facebook zu Beginn. Alle wollen hin und keiner weiß warum.
Ja, ja, natürlich. Absolut. Aber ich meine, du meinst jetzt die Zeit in den 2000ern, oder?
Genau.
Also, ja, ja. Ja, gut, klar.
Bist du Schauspieler? Wohnst in Berlin. Bist du Musiker? Wohnst in Berlin. Bist du, keine Ahnung, Model? Wohnst in Berlin. Bist du Immobilienmakler? Ziehst du nach Berlin?
Ja, das ist natürlich ganz klar irgendwie, wenn man irgendwie sagt, so, das ist mein Businessplan, gerade als Immobilienmakler, wo kann ich jetzt die Dinge kaufen, die ich günstig einkaufe, dann so mache und dann teuer verkaufe? Klar, ja, logisch.
Heuschrecke.
Da gibt es bestimmt ein paar andere Sachen. Aber bei allen Sachen, die natürlich damit zu tun haben, so wie netzwerke ich, hat es ja auch häufig ist es darin begründet, dass man, wenn ich das nicht mache, gehöre ich nicht dazu und werde vielleicht sogar vergessen.
Und weißt du also was, jetzt muss ich etwas erzählen für alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Ja. Das Geile ist, wir haben uns mal vor vielen, vielen Jahren auf ein Echo getroffen in Berlin. Und wir zwei sind uns so unfassbar ähnlich. Oh, du bist gerade rot, wie ich sehe. Genau, gerade zum Thema...
Das ist das Licht hier.
Ja, ja, socializen und networken. Man muss ja irgendwo sich ins Gespräch bringen oder irgendwie gesehen werden oder mit Leuten sich austauschen, damit die überhaupt wissen, dass du noch da bist oder relevant bist. Aber ich werde nie vergessen, wie wir zwei uns auf dem Echo gesehen haben und wir haben uns so unfassbar unwohl gefühlt. Und ich kann das überhaupt nicht. Ich kann weder Smalltalk, noch kann ich irgendwie, hey, ich habe eine neue Platte, du sollst unbedingt mal anhören. Hey, tolle Krawatte, siehst Hammer aus. Wie geht's der Frau, den Kind? So einen Scheiß kann ich nicht. Und ich weiß, dir ging es genauso. Und ja.
Und jeder würde sagen, wenn das einer kann, dann Gil.
Ja.
Und du sagst jetzt das Gegenteil.
Nein,
das
überhaupt nicht.
Doch, aber na, ich frage jetzt hier einfach nachher mal. Nein, absolut. Ich weiß so gut, was du meinst. Aber es hat natürlich auch wieder was damit zu tun, weil alle denken, das ist doch genau seine Domäne. Und damit ist der groß geworden. Und der hat doch was zu erzählen. Und der hat doch. Also ich meine, war das denn immer schon so? Wie war denn das so, als du dann, als du zum ersten Mal dann eben so richtig berühmt warst? Hast du das da auch schon nicht gekonnt oder war das, ist das eher dann durch vielleicht die frühe Karriere passiert, dieses Gefühl von, ey, ich fühle mich hier gar nicht so wohl.
Ohne Scheiß, Jan, ich war unfassbar einsam. Also ich war von einem auf den anderen Tag nur noch mit Erwachsenen unterwegs und ich war fucking 14, 15 Jahre alt. Alle anderen natürlich irgendwelche jungen A&R-Manager in ihren 20ern und haben mich behandelt wie so ein Erwachsenen, damit ich mich irgendwie wohl und cool fühle. Aber irgendwann realisierst du auch, dass die einfach nur irgendwie dir ein gutes Gefühl geben wollen, damit sie den Waschlappen, der gerade Geld bringt, so weit ausbringen wie möglich. Aber ansonsten irgendwie mit berühmt sein und klar, in den 90ern, das waren die fetten Jahre, wenn du Platten verkauft hast. Ja, was war da? Ich hatte eine fette Bude, also mein Papa hat da eine fette Bude uns zugelegt in München. Und ich will nicht sagen, ich hatte alles, was ich mir je erträumt habe, aber ich habe die Gitarre, das kennst du mit Sicherheit, oder den einen Amp, den man unbedingt haben wollte, den konnte ich mir dann leisten, obwohl mein Papa eh unfassbar geizig war und beziehungsweise nicht geizig, aber mit Kohle nicht um sich geschmissen hat und ich durfte ja nichts kaufen, ohne ihn zu fragen. Ich war einfach unfassbar einsam. Ich war unfassbar einsam und diese Aftershow-Partys waren mein Schulhof oder mein Flaschendrehen im Sommer- oder Winterlager mit den Schulkollegen, die du hattest, das hatte ich alles nicht mehr.
Verstehe. Total klar.
Und dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dann auch mein Papa war ja auch mein Manager, denn das heißt, es ist ganz schwierig abzuwägen, was ist jetzt Papa-Sohn-Verhältnis, was ist Manager-Künstler-Verhältnis. Der Manager pusht seine Künstler bis zum geht nicht mehr, bis an Exzess, bis zur völligen Selbstaufgabe, damit natürlich irgendwie die Kohle fließt. Gleichzeitig der Vater muss sein Kind beschützen und da war ein ganz, ganz schlimmer Zwiespalt mit Sicherheit für meinen Papa, aber ich war durch und ich war im Endeffekt einfach einsam so. Also es ist alles eher Schein als Sein.
Gab es für dich dann dieses große Streben irgendwann auch zu sagen, so völlig, nichts gegen euch Leute, altes Umfeld und so weiter, aber ich muss jetzt wirklich auf eigenen Beinen stehen, danke bis hierher und jetzt lasst mich mal laufen?
Oh ja, das hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte das ist auch ein ziemlich fettes, großes Kapitel. Ich habe, wie gesagt, vorher, ich habe ein Buch geschrieben in 2020, ja. Weil, um weiter auszuholen, ich habe ein neues Album aufgenommen, das heißt Alles auf Hoffnung. Du warst ja auch beim Songwriting mit dabei, vielen Dank. Und Das kam raus Ende Februar 2020. Dann ging es von 0 auf 5 in die Albumcharts. Und ich, das war ein Erfolg in Deutschland, den hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr. Total geil, kurze kleine Tournee gespielt. Und dann kam halt der Rockdown. Ich nenne es Rockdown, weil ich es mir irgendwie ein Stück weit schönreden muss. Aber alles war weg. Alles. Ich habe die gesamte Tournee, die Festivals, alles, was wir geplant hatten. Und auch für mich als Papa zweier Kinder habe ich gesagt, wow, unfassbar. Ich kann jetzt den Traum, den ich mir immer gewünscht habe für Kids und alles, verwirklichen. Erwachsen werden, was auch immer das bedeutet. Ein Eigenheim, ein Haus, anlegen, was auch immer. Und dann kam dieser fucking Rockdown, alles weg. Und nicht alles daran war schlecht, auch wenn Gott, also um Gottes Willen, viele Menschen leider darunter sehr gelitten haben oder beziehungsweise gerade wir Künstler extrem. Ich habe die Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Das Buch heißt Freiheit in mir. Das ist so eine Mischung aus Ratgeber, Biografie, was auch immer, Motivationsbuch, aber kein Fingerzeig mit so hast du zu leben, dann geht's dir besser, weil ich hab's geschafft und ich bin jetzt Bullshit. Nein, ich bin alles
andere. Sehr gespannt.
Ich bin alles andere als perfekt, wirklich. Aber ich habe eins kapiert, ich bin immer noch hier und ich atme, ich lebe und ich bin gesund, Und wenn ich das packe, mit dem, was ich erlebt habe, dann packst du es auch. Und wenn ich nur ein paar Leute damit abhole, dann hat sich das schon gelohnt. So, deswegen habe ich in diesem Jahr die Zeit genutzt. Und in Bezug auf Management, da gibt es ein fettes Kapitel in dem Buch. Mein Papa war immer mein Manager. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man liebt seine Eltern und man gegenüber Dritte stärkt man seine Eltern, beziehungsweise auch wenn du weißt, die haben vielleicht verkackt oder sie haben in dem Moment nicht recht, sondern der Gegenüber, der Dritte, der hat eigentlich gerade recht und trotzdem weißt du, du stehst hinter deinem Papa und beschützt ihn oder stehst dazu, obwohl du weißt, das ist gerade eigentlich scheiße. Okay, und das hatte ich auch und ich habe meinen Papa abgöttisch geliebt. Das war mein bester Freund, mein Manager, mein Mentor, mein Kumpel, weißt du, und leider lebt er nicht mehr, aber ich habe damals den Entschluss gefasst, ich muss mich irgendwie als Künstler weiterentwickeln. Und wenn das jetzt heißt, dass ich mein Management wechsle, dann tue ich das. Mhm. Bei mir war es halt schwieriger, weil mein Manager war halt einfach auch mein Vater. Und das habe ich getan. Er hat es leider anfangs nicht kapiert oder verstanden, weil er konnte das leider. Und das ist das Problem. Er hat immer gesagt, Business ist Business und Moses ist Moses. Aber er konnte es nicht leben. Das heißt, er hat es vermischt. Und dann hatten wir eine längere Zeit keinen Kontakt auch so, weil er auch meinte, als Vater will ich ihn nicht mehr, was Bullshit war. Aber es war eine wichtige Zeit für mich. Abnabelung, weiterentwickeln, Sachen selber erfahren und lernen. Es ist wie mit der Herdplatte. Also du kannst deinen Kids nicht sagen, hey, die Herdplatte ist heiß. Die müssen es ein Stück weit selber lernen. Und das habe ich auch gemacht. Und irgendwann haben wir uns wiedergefunden. Da hat seine Frau das ganz clever eingefädelt und dann waren wir ein Herz und alle Seele und haben nie wieder mehr über Business gesprochen. Und gleichzeitig, wenn er meine Musik gehört hat, hat er als Musikliebhaber geurteilt. Und ich habe es auch viel besser annehmen können, die Kritik, als irgendwie der Manager, der sagt, kann man verkaufen oder kann man nicht verkaufen.
Boah, wie schön. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich habe diesen Film über Toni Kroos vor kurzem gesehen.
Okay. Den
gab's, glaube ich. Da ist es eben auch so, da reden die beiden Großbrüder so ein bisschen darüber, dass der Vater eben auch ihr Trainer war. So, und dass das durchaus wirklich, dass da eben auch Dinge auf der Strecke geblieben sind, die man sonst eben, da wurde eben beim Abendessen nach dem Training auch wieder, sag mal, warum, du musst schon irgendwie beim Elfmeter vielleicht einen Schritt mehr Anlauf nehmen, so.
Ja.
Warum hast du den drüber gehauen? Was ich ein ganz, ganz spannendes Bild finde, was auch so ein bisschen, glaube ich, zu unserer Generation passt, man ist schnell dabei und gerade in Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, dass man natürlich immer so, ja, das ist meine Kindheit, das ist meine Vergangenheit, also da muss nichts Schlimmes und Furchtbares passiert sein, aber natürlich eine Prägung passiert ja immer. Natürlich ist das da und auch unsere Eltern sind geprägt von ihren Eltern und die Kriegsgeneration hat Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist aber so, dass es für uns jetzt doch eigentlich die Phase ist oder die große Herausforderung ist, gerade weil wir selber Kinder haben, natürlich für unsere Familie, aber vor allen Dingen für uns Verantwortung zu übernehmen. Für unser Handeln, für unser Mindset, für das, was wir vorhaben, für das, was wir an Werten vertreten wollen. Und das eine Riesenaufgabe ist, aber auch eine unglaubliche Befreiung sein kann. Und sich nicht immer daran festmachen, ich bin nur so, weil ich damals, weil meine Eltern immer gesagt haben, du musst gute Noten in der Schule schreiben und deswegen ist da bei mir das und das passiert. Kann ja sein, aber ey, übernimm die Verantwortung für dich. Und das hat mir total geholfen. Weißt du, was ich meine?
Es fühlt sich auch viel besser an irgendwie.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie, es gibt einen Film, den finde ich Hammer. Viele hassen ihn, ich liebe ihn. Castaway mit Tom Hanks, wo er verschollen auf so einer Insel
ist. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ja.
Pass auf, lange Geschichte, ganz kurz nur. Er ist irgendwie ein Flieger, arbeitet für irgendein Logistikunternehmen und die haben irgendwie Unfall und stürzen ab und er wird angeschwemmt an irgendeiner verlassene Insel. Und er muss dann irgendwie klarkommen, was sehr spannend war. Du hast ja auch Filmmusik gemacht, wie ich weiß, und viel Werbung produziert. Ab dem Zeitpunkt, ab dem er auf dieser Insel ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis er gerettet worden ist, gibt es keine Filmmusik. Das ist alles nur Atmo. Also das heißt, du hörst nur Rauschen und dies und jenes. Ziemlich krass zum Sehen der Film. Aber da gibt es diesen Punkt, wo er irgendwann mal es schafft, Feuer zu machen. Weißt du, er braucht ja Feuer zum Kochen, zum irgendwas zu wärmen.
Die kenne ich. Ja,
genau, und dann steht er da, ich hab Feuer gemacht, ich hab Feuer. Als wäre er Weltmeister geworden. Und ganz ehrlich, das ist so für mich als Vater, gibt es so Momente, wo ich so völlig peinlich stolz bin, aber wenn meine Kinder irgendwas gecheckt oder gerafft haben. Oder aber auch, wenn du siehst, wenn sie in der Sekunde dir irgendwas, sie hören dir zu und du erklärst ihnen was und du siehst ihnen förmlich an, wie sie gerade zum allerersten Mal was hören. Sie rattern es, sie speichern es auf ihrer Festplatte ab so und haben es gecheckt. Ja. Das ist etwas, da bin ich so stolz drauf und das ist so viel mehr als dieser Smalltalk-Bullshit auf dem Echo und irgendwie, ja, ist geil, toll und wir machen einen Hit draus und so. Das ist alles so Bullshit. Und das wollte ich sagen, als Papa entwickelst du etwas, das nenne ich den Bullshit-Filter.
Ja, voll. Ja. Interessant, ich habe das, glaube ich, in einem Song habe ich das, glaube ich, geschrieben.
Nicht dein Ernst?
Da geht es darum, also der Song heißt A Lifetime und das ist so, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dass man das Gefühl hat, ey, du musst mir jetzt aber versprechen, dass wir das ganze Leben zusammenbleiben, dass wir jetzt das ganze Leben zusammen verbringen und einem dann so auf einmal einfällt, das wird nicht klappen, weil ich werde eher gehen. So. Und man trotzdem, und da geht es, naja, aber trotzdem eben natürlich, wir haben noch Zeit. So,
ja.
Ne? Und dann, ist eine Zeile, glaube ich, the bullshit I can do without. Also das, worauf ich, wo ich wirklich weiß, alles klar, darauf kann ich sehr, sehr gut verzichten.
Genial.
A Lifetime heißt das, ja. Gab es Zeiten, wo du sagtest, so, ich werf das hin, ich mache was Neues, so, ich will das einfach nicht mehr?
Klar, sicher. Also es war...
Wie konkret?
Boah.
Ich meine, das sagen wir ja öfter immer mal, ne? Und sagt ja jeder. Aber gab es so richtig so, wo ich dachte, nö, mal, jetzt zieh ich durch. Ich bin raus.
Es gab eine Phase, das kann ich noch nicht erzählen, weil das wird so ein bisschen so ein Aha-Effekt sein für viele Leute, die das Buch lesen, das ich geschrieben habe.
Da freue ich mich drauf.
Kommt jetzt ganz kurz, um Schleichwerbung zu machen, am 1. Juni raus und heißt Freiheit in mir. Aber,
verlinke ich natürlich auch alles in den Shownotes, weil man kann es natürlich jetzt schon vorbestellen, was man auch tun sollte, was ich gleich auch tun werde.
Lieber Jan, vielen Dank.
Am 1. Juni 2020.
Das war jetzt nicht meine Intention.
In den Shownotes. Das hätte ich, das steht hier sowas von auf meinem Zettel.
Schatzi, vielen Dank.
Das steht in den Shownotes, da müsst ihr nur draufklicken. Gut, alles klar.
Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt kein Honig ums Maul schmieren, jetzt kommt kein... es gab solche Momente. Es gab ganz viele Momente. Und es gibt auch diese Momente nach großen Projekten, wie zum Beispiel damals nach The Voice. Da bin ich noch auf Tour mitgegangen oder wenn ich irgendwie einen Film gedreht habe oder was auch immer. Und dann fällst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann fällt man nach so einem langen, intensiven Projekt, fällt man dann einfach so ins Loch. Weil man hat keinen, gerade für uns Künstler, finde ich, so etwas, was beständig ist, das gibt es nicht. Und wenn man dann aber so ein Timetable hat, so ein Schedule, wo drauf steht, dann und dann hast du da und da zu sein und das wird gemacht. Also ich finde es super, weil ich habe dann irgendwie so eine Richtung, in die ich gehe und nicht irgendwie, oh, schauen wir mal. Da bin ich ins Loch gefallen und so ging es mir auch damals nach The Voice. Und ich werde aber nie vergessen, und es ist kein Scheiß, es ist echt wahr, Jan. Ich wusste nicht, wer ich bin und was ich will, obwohl ich genau aus diesem Grund dahin gegangen bin. Und dann war ich halt bei dir, bei deiner Family in Münster, ich durfte bei euch pennen und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, Moment, der Kerl, der ist jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung, wie soll ich sagen, der macht nicht dieses Selling out, sondern er lebt sich selber. Er schreibt Musik, er macht seine Sachen, er ist konsequent das, was er ist, Künstler. Und man muss nicht irgendwie, weil alle anderen es tun, auch mitlaufen in eine Richtung, sondern man kann auch, ich will nicht sagen dagegen schwimmen, aber man kann sich selber treu bleiben und trotzdem funktioniert's. Und das sehe ich an dir. Du machst, du tust, du hast Fu-Tu-Tu gesunde Kinder, eine sensationelle Ehefrau. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und das habe ich mir gewünscht. Das,
vielen Dank.
Ja, das war so das Ding, wo ich sagte, als ich aufhören wollte, habe ich euch gesehen und dachte mir, nee, jetzt gebe ich Gas. Ich glaube, das kann ich auch haben, wenn ich groß bin. Ja, ohne Scheiße.
Also wir haben uns echt an der Weggabelung kennengelernt, Gil. Das muss ich, also weil ich war auf dem Weg dahin wieder zu sagen, okay, ich will jetzt mal wieder Lieder wirklich selber auf einer Bühne singen und da haben wir zusammen geschrieben und das begleitet mich seitdem auf die Bühnen und ich kenne vor allen Dingen die Phase jetzt nach diesem Jahr, wo man das Gefühl hat, so okay, wenn ich jetzt wirklich mal nach zählbaren Erfolgen suchen würde, also sprich Reichweite im Sinne von Zahlen, dann war das kein erfolgreiches Jahr, mein letztes Jahr, obwohl ich ganz viel gemacht habe. Ich aber trotzdem das Gefühl habe, auf dem richtigen Weg zu sein, so, und einen Podcast zu machen. Und ich habe ein Jahr lang kein Lied geschrieben. So, das ist mir noch nie passiert. Und vielleicht habe ich sogar 2 Jahre kein Lied geschrieben.
Okay, krass.
Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich bleibe geduldig. Das hätte ich mir vorher nicht so wirklich vorstellen können. Ey, du kennst es auch. Manchmal wacht man nachts auf und denkt, oh Gott. Und das Ego ruft und denkt so, na, jetzt musst du aber mal langsam mal wieder in die Gänge kommen. So, darf ich dich fragen, also das letzte Jahr, wir können da auch gleich nochmal drauf eingehen, das Pandemie, das Lockdown, Rockdown-Jahr. Aber sag mal, was hat es für dich für neue Routinen gebracht? Oder ich hatte letztens auch die wunderbare Melanie Rabe zu Gast im Podcast, eine tolle Autorin. Wie hast du geschrieben? Wie hast du dir da deine Freiräume und auch dein Mindset gebaut, um Buch schreiben zu können?
Um ehrlich zu sein, ich war völlig am Arsch. Ich war wirklich am Arsch. Ich habe im Rahmen der großen oder der ganzen Promo für die Platte habe ich einfach irgendwie gesundheitlich und psychisch einen großen Kredit aufgenommen. Ich glaube, das kennst du, wenn man ein spannendes Projekt macht, wo man so dermaßen dahinter steht. Dann ja. Pennt man halt einfach mal ein paar Stunden weniger, pennt man vielleicht gar nicht, geht noch zum Frühstücksfernsehen oder zur MoMA oder wo auch immer. Und das habe ich alles getan und dann kam halt dieser Rockdown und ich habe es so wie alle am Anfang nicht kapiert und dachte mir, okay, ja gut, dann super, dann kann ich jetzt mal zu Hause bleiben. Oh geil, ich kann mit den Kindern 24/7 Zeit verbringen, auch super. Dann packe ich mal so ein bisschen Sachen in der Garage zusammen, fahre zum Wertstoffhof und mache Dinge, die ich lange nicht gemacht habe. Oh, Wertstoffhof ist zu. Nee, dann packe ich wieder alles wieder aus. Scheiße. Okay. So, das ging so ein paar Wochen so und es war cool. Meine Kinder können mittlerweile sensationell Fahrrad fahren. Aber irgendwann mal kickt es dann doch ein. Irgendwie so wie nach einer geilen Feiernacht und irgendwann merkst du, jetzt ist vorbei. Und das kam dann irgendwann und ich musste ehrlich sagen, da ging es richtig beschissen, weil ich mir dachte, die ganzen letzten Jahre, wo ich so viel dafür getan habe und gemacht habe und auch die Platte, wie du weißt, die hat 1,5 Jahre gedauert und gefühlt aber habe ich mein Leben lang dran geschrieben, das soll es jetzt gewesen sein. Und da ging es mir ehrlich gesagt die erste Zeit nicht so gut. Hab mir dann auch jemanden zum Reden, wie soll ich sagen, nicht zugelegt, aber das ist sensationell. Ich nenne es immer Bewusstseinspfleger. Das ist wie in ein Fitnesscenter zu gehen.
Oh, schön, schön.
Für den Kopf.
Sehr schönes Bild.
Und das ist ganz gut. Und dann habe ich irgendwann mal die kleinen Dinge wieder angefangen zu schätzen. Wie zum Beispiel, meine Kinder können sensationell Fahrrad fahren. Und da war ich so unfassbar stolz. Und es hat mich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja. Das andere Dinge, wie zum Beispiel, wir verbringen so viel mehr Zeit zusammen und ich glaube, jeder Zuhörer oder Zuhörerin kennt das oder hat das erlebt in diesem Jahr und das hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und dafür bin ich dankbar für diese Erfahrung. Ich schäme mich ein Stück weit zu sagen, es musste erst für mich in meinem Leben so weit kommen, dass es eine Pandemie, eine weltweite Pandemie gibt, damit ich meine Hausaufgaben machen kann. Aber ich habe es angenommen und dann habe ich kapiert, okay, mit dem Wissen, was du jetzt hast. Wir haben nämlich ein Also sprich nochmal, der Kontakt zu Fans, zu Publikum ist ja, weil Konzerte gibt es nicht, war komplett weg. Und ich habe sensationelle Freunde, die auf die Idee kamen, hey, come on, lass uns irgendwie das Kleine machen, was wir machen können. Wir gehen online und geben Online-Konzerte, wie so gefühlt alle in diesem Jahr. Das haben wir 20 Wochen lang jeden Freitagabend um 19.30 Uhr gemacht auf Facebook und Insta. Und völlig dilettantisch. Zwei Handys nebeneinander gestellt und da auf live gedrückt. Und ich habe dann viele Messages bekommen von Menschen, die sagen, was das denen gibt. Was denen die Platte bedeutet. Das heißt, ich habe endlich mal Feedback gehabt für das, was ich getan habe. Und das hat mir wiederum die Idee gegeben, weißt du was, schreib ein Buch. Weil deine Geschichten anscheinend, warum auch immer, andere inspiriert, hilft, weiterbringt, denen was Gutes tut. Schreib ein Buch. Etwas, was ich mein Leben lang nie machen wollte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Spannend. Ja. Ich hätte gedacht, weil es ist ja so, jeder möchte ein Buch schreiben, weil ich finde, das Ganze hat eine ganz tolle Romantik, ein Buch zu schreiben. Also ich meine, gut, jetzt aus der...
Oder anders, ein Buch ja, aber keine Biografie vielleicht.
Ah, okay. Also die natürlich die Beweggründe, aus denen du heraus dann aktiv geworden bist, sind sehr speziell. Brauchst du in so einem Moment jemanden, der sagt, Gil, schreib ein Buch und ich habe da schon, da ist sogar schon ein Verlag und das wird dann so und so und das kriegen wir... Also wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass wir Auswertungsformen für unsere Kunst irgendwie finden. Oder war das gar nicht der primäre Part? Hättest du es auch ohne gemacht?
Wir sind uns so ähnlich und du stellst genau die Fragen, wo du weißt, wo du reindrückst. Doch, es war so. Es kam jemand auf mich zu. Aber ich glaube trotzdem an so Klischee-Dinge wie Murphy's Law oder irgendwie, wenn du an etwas denkst, das ist ein Stück weit Energie und das ziehst du vielleicht an oder so. Ja, es kam erst ein Verlag auf mich zu und ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Und auch meine beste Freundin, die mit mir zusammengearbeitet hat an dem Buch, hat auch gesagt, nein, um Gottes Willen, und was wird die Presse machen? Die wird dich zerreißen und du gibst dein Privatleben preis und frei. Das habe ich alles nicht getan, obwohl es ein sehr persönliches Buch ist. Aber ja, ich habe ein Stück weit einen Tritt in den Arsch bekommen, aber das war halt zu der Zeit, wo ich mir auch überlegt habe, was kann ich tun für andere? Und so war das dann halt auch. Und ich bereue es nicht. Ich habe mir zwar vertraglich zusichern lassen, dass ich bis ein Tag vor Pressung, heißt es bei der Platte, und beim Buch heißt es der Druck, bis ein Tag vor dem Druck kann ich das noch zurücknehmen und canceln. Ja, jetzt, wenn ich schon da öffentlich drüber spreche, ziemlich blöd eigentlich diese Klausel, aber es passiert jetzt.
Ach, großartig. Ich habe eine schöne Sache gelesen, die du in einem Interview, glaube ich, gesagt hast.
Ja.
Und das ist deine bewusste Entscheidung, ich lebe gerne.
Ja.
Ich liebe das Leben, ich lebe gerne. Und dafür hast du dich entschieden, sagst du in einem Interview, bin ich das so sinngemäß. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben.
Ja.
Diese Entscheidung auch zu sagen, so noch eine Sache, vielleicht das passt dazu ganz gut für mich. Dein Privatleben ist dein Privatleben. Und das behältst du und du schreibst ein Buch und du schreibst ein Album. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach jeder, der über dich etwas erfahren möchte, muss nur das Buch und nur das Album hören und weiß etwas zu deinen Werten, zu deiner Haltung und zu dem, wer du bist, oder?
Absolut. Also ich habe, ich bin ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der, wie soll ich sagen, mit der Boulevardpresse. Nicht, weil ich irgendwie das aus, keine Ahnung, weil ich keine Freizeit habe und ich das gerne tue, sondern einfach, ich finde nochmal mein Privatleben, gerade in Bezug auf die Kinder, ich muss das schützen. Und meine Kids, so mein Sohn wird eingeschult dieses Jahr, der kann das lesen. Und wenn da irgendwie ein Blödsinn in so einer Boulevardpresse steht, aus einfach nur dämlichen Hintergründen, weil die Auflage brauchen. Und meistens ist es ja so ganz groß Skandal, irgendwie schlimm. Und dann guckst du im Heft nach und schlägst die Seite auf und da steht drin, der Skandal war, dass die Katze vom Nachbarn der Cousine aus dem Nachbardorf aus dem Ausland zu Besuch war und dann die Katze oben auf dem Baum war und nicht runterkam, die Feuerwehr kam und dann hatten die keine Leiter und das war der Skandal. Aber so läuft dieses Business.
Oh, ja.
Und das finde ich nicht gut und da gehe ich dagegen vor. Und ich habe natürlich das Buch vorher checken lassen, ob ich mich da irgendwie presserechtlich öffne, privat, und dann bin ich angreifbar für was auch immer. Das bin ich nicht. Und das finde ich auch das Tolle an der deutschen Sprache, wenn du Songs schreibst. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber früher, ich konnte nicht Deutsch schreiben oder Deutsch singen, weil ich fand, Deutsch war uncool. Ich wollte Kurt Cobain sein und nicht Dave Grohl. Und irgendwann habe ich festgestellt, die deutsche Sprache ist was Besonderes. Du kannst noch viel besser lyrisch beziehungsweise zweideutig, sogar dreideutig schreiben. Und der Zuhörer kann sich seine eigene Fantasie aus deiner Geschichte basteln. Und so schreibe ich auch sehr gerne. Und deswegen habe ich auch gar keine Probleme mit dem Buch oder mit meinen Songs. Und drück denen nicht meine Geschichte auf, sondern eine Geschichte, die meine ist, aber sie könnte vielleicht auch deine sein.
Wenn du ein Buch geschrieben hast und ein Album geschrieben hast, was zu 100% dir entspricht, ist es nicht auch ein schönes Gefühl, sagen zu können, Leute, ich kann mich auch zurückziehen und habe trotzdem das gesagt, was ich sagen möchte.
Absolut. Absolut. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Da gebe ich dir auch recht. Deswegen glaube ich auch, war es dann irgendwann in 2020 okay. Weil für mich war zu Beginn, es war ein ganz schön großer Rückschlag. Ich habe, wie gesagt, lange an dieser Platte gearbeitet. Ich habe etwas, wie du auch selber als Künstler weißt oder als Producer, das große Glück, eine Kooperation mit einem Fernsehsender zu haben. Das heißt, ich hasse das Wort, das Produkt wird noch weiter gestreut und beworben. Und
ja, klar.
Und das war alles passé, das war alles weg. Aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem etwas hinterlassen. So. Das, was mein Papa mir immer gesagt hat. Von dieser Welt zu gehen, irgendwann mal einen Unterschied gemacht zu haben oder Spuren zu hinterlassen. Und das, denke ich, habe ich gemacht. Was nicht heißt, es ist vorbei. Und Gott, also um Gottes Willen, ich glaube auch, dass es in irgendeiner Form bald wieder weitergehen wird für uns alle. Aber ja, ich möchte nur an dieser Stelle ganz, ganz inständig einen gemeinsamen Freund von uns grüßen. Und zwar Nikolas Müller, auch ein Münsteraner, der einen großen, großen Anteil an dieser Platte hatte. Und ich glaube, kein anderer Mensch auf diesem Planeten oder Songwriter hätte das aus mir rausholen können, wie bei der Platte Alles auf Hoffnung. Und wie du sagtest, es ist schwer, es ist hart und trotzdem ist immer so ein Hoffnungsschimmer. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob es dir so auch mal ging, ich hatte immer ganze Alben fertig geschrieben und dann aber keinen Plattenvertrag und ging dann shoppen sozusagen. Diesmal war es so, ich hatte einen riesen Plattenvertrag, tausende Ideen, aber keinen einzigen Song.
Ja.
Und ich konnte es aber auch nicht fertig machen. Ich konnte keinen Song fertig machen. Ich hatte tolle Melodien, ich hatte tolle Ideen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann Nikolas kennengelernt und getroffen und wir zwei könnten, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein und trotzdem passte das wie Arsch auf Eimer. Und ich habe ihm mein Leben erzählt, meine Geschichte erzählt und wir haben wahnsinnig viel gemeinsam und er hat meine Texte, meine Geschichte hat er in ein Konstrukt gepackt. Und dafür werde ich auf ewig dankbar sein, denn ich habe von klein auf immer den Song meines Vaters im Ohr gehabt, der hieß Mama, oh Mama. Das war eine Hommage an seine Mutter. Und irgendwann mal wusste ich, als ich mich dann selber Songwriter genannt habe, ich glaube, eines Tages blüht mir das auch, einen Song über meinen Papa zu schreiben. Und dann verstarb er 2018 und kurz danach habe ich angefangen, für die Platte zu schreiben und mich hat es heimgesucht nachts. Ich konnte den Song aber nicht schreiben. Ich konnte nicht. Ich habe oft angefangen, Balladen zu schreiben und dann mittendrin Kloß im Hals. Ich konnte nicht. Und ich werde nie vergessen, wie ich bei euch in Münster saß, in einem Studio und Nikolas hat es irgendwie aus mir rausgeholt. Irgendwie, es war dieser Tag. Es hat geschifft, es hat geregnet. Christopher Müller von der sensationellen Band The Intersphere war mit dabei. Und ich habe mir vorgestellt, mein Papa wäre jetzt gerade da und würde sagen, willst du mich verarschen? So eine Ballade mit Geigen und traurig und Cello? Nein, auf die Fresse. Es ist okay, wütend zu sein. Lass es raus. Und das habe ich Nikolas gesagt und dann ging es los. Und dann kam der Song Nacht, jeder Regen. Und als der fertig war, das werde ich nie vergessen, wir sind abends bei euch, da sind wir übrigens auch mal essen gegangen am Hafen bei so einem Italiener. Genau, da waren wir essen und dann sagte Nikolas, Freunde, wollen wir nochmal zurück ins Studio? Ich habe das Gefühl, irgendwas geht noch. Und wir waren alle platt, weil der Song ist echt heavy. Und ich musste, das wollte ich ursprünglich sagen, ich musste erstmal gebrochen werden, um ohne Rücksicht auf Verluste alles rauszulassen. Und dann haben wir Pyro geschrieben. An diesem Abend noch. Und ich werde nie vergessen, wie du uns besuchen kamst. Du hast von Anfang bis Ende die Augen zugehabt, hast es dir angehört und ich dachte, du verarschst mich anfangs, also das musst du selber klären, aber ich werde es nie vergessen. Und das hat mir du musst es nicht sagen. Und du bist auch Gott sei Dank jemand, der gerade aussagen würde, oh, zweiter Vers, überleg dir nochmal, wo geht's dahin lyrisch. Mhm. Und du hattest nichts zu meckern, im Gegenteil. Du warst einfach ganz still und ruhig.
Ja, also ich glaube einfach, wie gesagt, ihr findet ja den Link dazu. Es ist etwas, was mich, ja, also... Das ist der Grund, warum ich Musik höre und warum ich Musik so gerne mache. Das ist aber auch der Grund, warum ich so sehr daran zweifle und so sehr bewundere, wie man solche Texte schreiben kann. Weil die Ehrlichkeit, mit der man rausgeht, ohne dass es irgendwo ein Pathos kriegt, wo ich das Gefühl habe, naja gut, da ist ja völlig legitim, dass da vielleicht auch irgendwie ein bisschen Kalkül hinter ist. Ja. Auch das ist Showgeschäft. Ja. Das ist völlig in Ordnung. So. Wenn man aber überhaupt nicht nötig hat, ein Kalkül dahinter zu verstecken und trotzdem so ungefiltert sein kann, dann ist das, ja, es ist für mich so der Perfect Match beim Musikmachen, beim Songschreiben. Und ich habe ja in dem ersten Podcast von dieser Reihe, Drei Fragen von Elvis, mein erster Gast ist doch, war das nicht so? Doch, Nicolas Müller ist mein erster Gast.
Nicky.
Da sprechen wir ganz viel auch über dich und über dieses Lied im Übrigen.
Oh, wie schön.
Also hört mal rein. Ja. Ist vielleicht so ein kleiner Bruch? Kennst du sowas wie Neid eigentlich?
Neid nicht direkt so, dass irgendwie jemand was mehr hat als ich oder irgendwie mehr besitzt als ich, irgendwie, also schon gar nicht materielle Dinge, sondern, oder anders, ich frage dich, ist Neid, wenn du irgendwie, ich weiß nicht, kennst du das irgendwie, so Kollegen, Songwriter, die immer posten und schreiben, ich habe gerade einen Lauf und ich bin gerade in der Stadt und schreibe gerade und es ist irgendwie total geil und irgendwie wahnsinnig viel kreativer Output und so, dann bin ich nicht neidisch im Sinne von böse oder der Arsch, sondern...
Ich nenne es immer nicht im Sinne von missgünstig.
Nein, genau,
oder?
Das nicht.
Nicht ist, Missgunst ist noch deutlich einen drüber, ne? Oder? Sondern,
ja, absolut, aber Neid ist ein schwieriges Wort, aber ich denke da eher so manchmal... Boah, der gut. Ich hätte auch gerade so einen kreativen Lauf. Also ich freue mich für die anderen, aber ich bin nicht neidisch, sondern mehr so, warum habe ich das gerade nicht auch? Ohne ihm jetzt wiederum missgünstig irgendwie zu schmälern oder irgendwie schlecht zu machen. Aber Neid, ganz ehrlich, puh. Nee.
Weil ich finde es ganz interessant, ich habe das in mehreren Gesprächen, also sowohl in privaten als auch in Podcast-Gesprächen, dass du häufig einfach heute durch diesen Vergleich auf Social Media dazu gebracht bist zu sagen, naja, alles schön und gut, aber das könnte ich auch. Und dann kommt man da so hin, so, ja, aber warum machst du nicht?
Und dann die andere Frage wiederum, wie viele von diesen Songwritern sind gerade wirklich am Schreiben, sondern posten einfach nur irgendein Bullshit, als ob sie schreiben würden? Also das kann ja auch sein.
Ja.
Ja, genau.
Bist du eigentlich so ein Grübler? Also jetzt kriegst du das Angebot, komm, geh, jetzt kannst bei Let's Dance mitmachen. Ich glaube, gehst du damit, grübelst du sehr oder bist du so ein Impulsentscheider?
Beides. Ich bin ein ganz schlimmer Kopfmensch, wie du weißt. Vielleicht die ZuhörerInnen nicht, aber ganz schlimmer. Und ich habe Let's Dance 6 Jahre lang abgelehnt und gesagt, das mache ich nicht. Und dann im 7. Jahr war die Mutter meiner Kinder schwanger mit unserer Tochter. Und Thema Verantwortung, Thema Zukunft, Thema spring über deinen Schatten, spring über dein Ego, spring über dein... Scheiß auf Kurt Cobain sein, sei Dave Grohl. Weil wenn du es authentisch machst und du selber bleibst, dann ist es auch okay, wenn du zu Let's Dance gehst.
Voll.
Und dann habe ich das gemacht. Dann war ich halt dort. Ja. Ob ich es wegen der Kohle gemacht habe? Auf der einen Seite, mein Vater war Tänzer, was die wenigsten wissen. Der war wirklich Modern Ballet Tänzer und hatte ein Stipendium für die Martha Graham Dancing Art School in New York.
Wow.
Ich konnte aber leider nicht antreten, weil in der Woche, in der er fliegen sollte, sein Vater sich das Leben nahm und er musste dann die Familie ernähren. Aber das ist auf jeden Fall seine Welt gewesen und ich wollte ihm was beweisen, ich wollte mir was beweisen und ja, ich habe dann letztendlich zugesagt, aber ich habe unfassbar gegrübelt, wenn man, ja, 7 Jahre lang und dann...
Vielleicht so ein bisschen abschließend noch... In einem Jahr, wo wir uns ganz viel online und digital connecten mussten.
Ja.
Du sprachst vorhin davon, dass du jemanden hast, mit dem du dich eben auch austauscht. Jemand zum Reden nanntest du es, glaube ich.
Ja.
Wie wichtig war das in diesem Jahr, jemanden zu haben, der analog Also auch selbst, wenn man sich dann zum Reden auch mal über Zoom trifft, aber es ist eben kein gebuchter Online-Kurs, ein Webinar.
Und systemrelevant. Das heißt, man muss dahin gehen, man darf dahin gehen. Zwar mit Maske, aber man darf. Unfassbar wichtig. Und es tat mir gut. Und ich würde mir wünschen, mehr Menschen würden das in Anspruch nehmen in Deutschland. Mhm. Oder grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Es ist manchmal wichtig, auch klar, wenn man das Glück hat, sozusagen beste Freunde im Leben zu haben, was auch immer das bedeuten mag. Das ist super, das ist wichtig. Mhm. Aber es gibt auch manchmal so Dinge, die kennt jeder, die man nicht mal seiner besten Freundin oder besten Freund erzählen kann. Und selbst bei, jetzt sagen wir es, wie es ist, selbst bei einem Therapeuten, selbst da kostet es unfassbar viel Überwindung, es rauszulassen. Aber es geht und es hilft dir. Und nochmal, ich nenne das sowas wie eine Privatstunde bei einem Fitnesstrainer. So bescheuert es klingt, aber es geht hier nicht um deine Muskeln irgendwie, dass du geil aussiehst, nein, sondern es geht um deine Birne, um dein Bewusstsein. Und
Für mich war es ein großer Eye-Opener, wie sehr ich Spaziergänge in der Natur mit einigen wenigen Menschen, die mir unglaublich gut tun, wie sehr ich das genieße und wie sehr ich davon zehre, von wirklichen Gesprächen, von echten Begegnungen. Und es ist vielleicht eben auch eine luxuriöse Situation, dass wir selber gesund geblieben sind und unsere Familien weitestgehend auch. Aber ich wünsche mir, dass das so weitergeht. Und wenn ich von Freiheit spreche, dann muss das für mich nicht unbedingt die Flugreise sein, sondern dann kann es ein vielleicht einfach intuitiveres Treffen mit Menschen sein.
Und weißt du, was das Geile ist? Mein Buch heißt Freiheit in mir.
Wir können es nicht schöner abschließen.
Okay. Mein Lieber, ich habe ganz kurz, ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob das zum Programm passt, aber was war der letzte Witz, den du von deinen Kids gehört hast? Wo du umgefallen bist.
Da war einer, der war sehr echt, der war gut. Ah, nein. Ich konnte mir noch nie Witze merken, aber Elvis erzählt so viele Witze gerade. Er hat ein Witzebuch geschenkt bekommen und er liest so viel. Und warte mal ganz kurz. Ich muss den irgendwie nachreichen. Erzähl du deinen, den du...
Ich habe meine Kids und meine Kids sind 6 und 4. Und ich habe sie morgens, als wir so ein bisschen echt zackig unterwegs waren und hatten noch Zeit, bis wir zum Kindergarten fahren mussten, habe ich gefragt, Freunde, erzählen wir uns mal Witze. Dann habe ich halt so Witze rausgehauen, so ganz vorsichtige, kleine. Und dann irgendwann sagt mein Sohn, Papa, ich habe auch einen. Und dann frage ich ihn, ja, okay. Dann schaut er mich an und sagt, geht ein Cowboy zum Friseur, geht er wieder raus, Pony weg. Ich bin gestorben. Tierisch. Und dann haut er noch einen raus und fragt mich, Papa, sag mal, wie nennt man ein helles Mammut? Keine Ahnung. Helmut.
Alter,
von einem Sechsjährigen, weißt du?
Advanced. Ach, wie großartig. Ja. Und ich kriege immer noch nicht den letzten Witz, den Elvis mir erzählt hat, zusammen. Ich entschuldige mich jetzt schon, aber ich hätte das, also, kann ich auch nicht toppen. Mammut Helmut ist so großartig.
Geil, oder?
Ja gut, habe ich das gelernt. Ich kann mir keine Witze merken, die werde ich mir jetzt versuchen, auf jeden Fall zu merken. Gil, ich weiß, dass wir uns in Kürze wiedersehen werden.
Yes, please.
Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch durch so 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer, Wochen, wo es noch so ein bisschen ruppig wird. Du hast eine Tour für den Herbst geplant. Kannst du da schon was zu sagen? Eine verschobene Tour natürlich, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, also die Tour hieß ursprünglich Alles auf Hoffnung und wir setzen auch Alles auf Hoffnung, dass die Tour aus dem Herbst 2020, die wir jetzt verschieben mussten, um ein Jahr auf 2021, dass die stattfinden wird. Ja. Ansonsten wird es im Rahmen des Buchs Freiheit in mir eine Lesereise geben. Wir werden ein paar Corona-konforme, also sprich Konzerte mit Hygienekonzepten spielen in diesem Jahr. Alles Weitere sieht man auf meiner Homepage gilofarim.de oder auf Instagram. Ich bin einfach optimistisch und setze alles auf Hoffnung, dass die Tour stattfindet.
Oh ja, dem kann ich nur beipflichten. Und ich habe gerade ein total schönes Bild von deiner Lesereise vor mir. Es ist Sommer draußen und es ist ein schöner Tisch. Du sitzt davor und vielleicht so Picknickkonzertmäßig, die Leute sitzen. Du hast ein Glas Rotwein vor dir, dein Buch, du schließt es auf.
Oh, wie schön.
Und erzählst aus deinem Leben.
Ach, wie schön.
Oh, wie schön, da werde ich dabei sein.
Ja, unbedingt.
Ich werde die Termine checken. Ich packe euch alles in die Shownotes. Und,
oder vielleicht irgendwas in Münster. Vielleicht checkst du mal, dass wir irgendwas in Münster machen, einer Buchhandlung
total.
Oder so. Dann komme ich gerne zu
total.
Euch.
Ja, total. Aber ich habe hier letztes Jahr ein wunderschönes Picknickkonzert gespielt.
Ja.
In einem ganz, ganz tollen Ort. Vielleicht können wir da was auf die Beine stellen.
Du, ich habe Zeit. Ich bin da. Ich habe nichts vor.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben,
yes.
Und über die anderen Dinge auch.
Genau.
Ich danke dir sehr für dein offenes Wort und freue mich auf ein ganz baldiges Wiedersehen.
Bis ganz bald und liebe Grüße an Elvis und die gesamte Familie.
Das richtig aus. Grüß deine Family. Alles Gute. Für
danke dir.
Ja, bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss. Drei Fragen von Elvis. Heute mit Gil Oferim. Diese Gespräche sind häufig für mich eine große Reise zurück in die Vergangenheit und ich habe diesen Menschen Gil Oferim natürlich früher auch so eben ja als Teenie-Star beobachtet und fand das ganz faszinierend. Hab mir manchmal vielleicht gewünscht, auch so zu sein, schon so direkt so nach der Schule berühmt zu sein, so als Musiker. Und dann lernt man sich kennen und kann endlich mal so ein paar Fragen stellen und es werden so ein paar Sachen klar und dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen oder hat nicht mehr so viel Kontakt, beobachtet sich gegenseitig auf Social Media und macht sich so deine Gedanken und dann trifft man sich wieder und es ist alles wie immer. Das sind verrückte Zeiten, ihr kennt das vielleicht. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Inspiration, eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Kritik, die ihr mir weiterhin bitte schicken sollt unter dreifragen@janlöchel.de. Danke für diese Aufmerksamkeit, 1,5 Stunden einem Gespräch zu folgen und für so viel schönes Feedback in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist die 23. Folge und wie sagte mir ein berühmter Podcastmacher gleich zu Anfang, du, ich glaube, so Podcast musst du erstmal 50 Folgen machen, so ein Jahr, ne? Und dann kannst du mal schauen, wo du so stehst. Ich glaube es auch und bin aber auch ganz schön glücklich, wie es bisher so gelaufen ist. Macht viel Spaß. Danke euch. Vielleicht habt ihr Lust, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann noch so ein paar Leute mehr, die es mögen könnten. Aber wie dem auch sei, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, 3 Fragen von Elvis.